lese jetzt aus 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 19. 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 19. Geliebte, lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun.
Wenn man Kinder hat, vor allem Kinder, die noch nicht so alt sind, dann ist die Vorweihnachtszeit eine ganz besonders schwierige Zeit, weil man dann sehr überlegt, was man den Kindern zu Weihnachten schenkt. Und dann ist es immer wieder eine ganz schwierige Situation, wenn die Kinder natürlich bestimmte Wünsche und Vorstellungen, Erwartungen haben von dem, was sie gerne zu Weihnachten geschenkt bekommen würden. Und sie sagen das ja auch, ach, ich würde gerne, und dann kommen also die Wünsche formuliert. Bei einigen freut man sich als Eltern, denkt, ja, das kannst du machen, ist eine gute Idee. Und dann gibt es bei uns eigentlich fast jedes Jahr einen Wunsch, der kommt. Der ist nicht nur unrealistisch, sondern der ist für uns als Eltern ein Problem. Weil wir dann überlegen, ja, ist das gut? Ist das gut für unser Kind, wenn wir ihm das schenken? Und dann kommt Weihnachten immer näher und du merkst, wie das Kind sich darauf so völlig einschießt, das will ich haben, das ist mir wichtig und wenn ich das nicht habe, ist ganz Weihnachten nichts. Und ich habe das einmal in Weihnachten erlebt, wo also einer meiner Söhne das nicht bekommen hat, was er unbedingt dachte, dass er es bekommt, und diesen traurigen Blick, also den werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Nein, Simon, du warst es nicht. Und dann sitzt du da als Vater und du weißt eigentlich, warum du es nicht gemacht hast, und trotzdem bricht dir das Herz, wenn du dann siehst, Mensch, das ist enttäuscht und traurig. Enttäuschte Erwartungen, das ist was Hartes. Gerade dann, wenn man den anderen liebt, ihm was Gutes tun möchte, weiß, was er will, was er erwartet und es ihm trotzdem aus bestimmten Gründen nicht geben kann. Das ist nicht nur hart für den anderen, das ist auch hart für einen selbst. Viele Christen sind in ihrem Glauben gescheitert, weil sie falsche Erwartungen hatten. Gott hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Und deshalb haben sie sich enttäuscht von ihm losgesagt. Sie sind bitter enttäuscht von Gott. Dabei ist eine Enttäuschung immer nur das Ende einer Täuschung. Wir haben im Irrtum gelebt, wir haben uns Träumen, Illusionen hingegeben und nun hat uns die Wirklichkeit eingeholt. Wir sind aus einem Irrtum, einer Lebenslüge befreit worden. Gott hat sein Wort nicht gebrochen, nein, sondern wir haben etwas von Gott erwartet, was er uns gar nicht zugesagt hat. Doch viele Christen erkennen das nicht. sondern werfen ihre Enttäuschungen Gott vor und ihren Glauben weg. Und so führen falsche Erwartungen nicht selten zu einem völligen Scheitern auf dem Weg mit Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Erwartungen von der Bibel her korrigieren lassen. Gott erfüllt nicht alle unsere Erwartungen, aber alle seine Verheißungen. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir nicht wunschorientiert, sondern verheißungsorientiert glauben und leben. Und genau darum geht es hier in unserem Text: Lasst euch durch das Feuer unter euch nicht befremden. Das ist dem Petrus jetzt ganz wichtig, der Gemeinde, die in Schwierigkeiten, in Notsituationen hineingekommen ist und noch in viel schwierigeres Fahrwasser hineinkommen wird, denen an dieser Stelle zu sagen: Lasst euch durch das Feuer unter euch nicht befremden. Seid nicht erstaunt und lasst euch nicht aus der Bahn werfen, wenn euer Glaube und euer Leben in Feuerproben hineinkommt. Denkt nicht, mit eurem Christsein oder mit den Verheißungen Gottes stimmt etwas nicht. Denkt nicht, so etwas dürfe doch im Leben eines Christen nicht passieren. Das hätte doch Gott eigentlich verhindern müssen. Werft euren Glauben nicht weg, nur weil ihr diese Feuerproben nicht wegbeten könnt und weil Gott scheinbar nichts dagegen tut. Wir wissen nicht, was Petrus hier konkret mit dem Feuer meint, von dem er spricht. In der Situation seiner Briefempfänger ging es wohl vor allem um äußeren Druck aus der Gesellschaft. Aber einigen Bemerkungen des Briefes können wir entnehmen, dass die Christen damals aus der Gesellschaft starken Gegenwind bekamen, verleumdet und geschmäht wurden, um ihres Glaubens willen leiden mussten und sich eine Christenverfolgung anbahnte. Das war die konkrete Situation damals. Aber unser Leben kann auch durch ganz andere Dinge in eine Feuerprobe geraten. Und hier ist für mich immer wieder Hiob, der biblische Prototyp für den leidenden Gottesknecht. Da geht es bei Hiob um den Verlust von Besitz. Oder sagen wir vielleicht, das ist noch das geringste, Besitz zu verlieren. Ich habe gestaunt, als ich jetzt mal so drüber nachgedacht habe. Also an einigen Dingen hänge ich doch schon ganz schön kräftig. Das ist gar nicht so ohne. Besitz zu verlieren, umfassend, mit nichts mehr dazustehen, als was man am Leibe hat, wenn man weg muss, fliehen muss oder Ähnliches, über einen reinbricht. Also sagt nicht so, ach, Besitz, das wäre es nicht. Kann man auch dran hängen. Besitz hat Hiob verloren, vollständig. Alles, was euch lieb und teuer ist, eure schönsten Sammlungen, eure schönsten Gegenstände, macht euch das klar. Weg. Und dann geht es bei Hiob um den Verlust von Ehre. Oder sagen wir vielleicht, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo die Ehre so einen hohen Stellenwert hat. Na, jeder von uns möchte von anderen gut angesehen werden. Und wenn all die anderen um uns rum denken, das, was dem passiert, das passiert dem nur, weil der nicht richtig ist mit Gott. Wenn diese Ehre, dieses Ansehen, diese Akzeptanz von den anderen völlig weg ist und es uns nicht nur schlecht geht, sondern die anderen auch noch denken, wir wissen schon, warum es dem schlecht geht. Das kratzt, das brennt. Dann geht es um den Verlust der Gesundheit bei Hiob. Auch das. Das ist eigentlich der Wunsch, den ich am meisten höre, auch von Menschen, die Gott nicht kennen. Gesundheit im neuen Jahr. Das ist fast der Hauptwunsch, den ich kriege von anderen. Also nicht nur in meiner Situation, sondern generell. Gesundheit ist was ganz Zentrales. Wenn man jung ist, nimmt man es noch nicht so ernst. Je älter man wird, desto mehr merkt man, das ist alles andere als selbstverständlich. Gesund zu sein, schlafen zu können, auf Toilette gehen zu können, das ist alles nicht mehr selbstverständlich. Gesundheit. Und ohne Gesundheit ist dann tatsächlich irgendwie alles nichts. Gesundheit. Mit einmal weg, von einer Sekunde auf die andere. Und bei Hiob geht es weiter bis zum Tod der eigenen Kinder. Und dann bis zur völligen inneren Entfremdung von seiner Frau. Wenn der Liebste, der nächste Mensch, den du hast, wenn der dich nicht mehr versteht, nicht mehr mit dir ist, wenn du auch den noch verlierst. Das alles hat Hiob durchgestanden. Hiob verliert einfach alles, was das Leben eines Menschen nach unseren Maßstäben lebenswert macht. Nur sein Leben selbst, das darf Satan nicht antasten. Da hat Gott ihm ganz klar eine Grenze gesetzt. Das nicht. An Hiob wird also das ganze Spektrum dessen deutlich, worin die Feuerproben unseres Lebens bestehen können. Feuer meint das ganze Spektrum an menschlichen Leiden. Alles, woran ein Mensch leiden kann. Nun haben wir hier so eine interessante Formulierung in Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer, in einer Übersetzung steht hier noch der Verfolgung, das ist aber in Klammern gesetzt, das steht definitiv nicht im Grundtext, das könnt ihr also erstmal streichen. Geliebte, lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht. Nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. In der Formulierung Feuer, das euch zur Prüfung geschieht, liegt also bereits eine Sinngebung. Wie schon im Briefeingang in Kapitel 1, Vers 7, sieht Petrus unseren Glauben wie kostbares Gold, das im Feuer eines Schmelzofens von allen Fremdstoffen befreit werden muss. Und so wie Gold in der Natur nicht als reines Gold vorkommt, sondern mit vielen anderen Fremdstoffen vermischt ist, so ist auch unser Glaube an Gott mit vielen Fremdstoffen vermischt. Einem falschen Gottesbild, Eigenwillen, Einbildung, Hochmut, Kleinmut, fromm getarntem Egoismus, Halbheiten und was es nicht alles an fleischlichen Vorstellungen und Erwartungen gibt, die sich mit dem biblischen Glauben in unserem Leben vermischt haben. Vermischt haben. Der Goldanteil an so einem Klumpen unseres Glaubens dürfte sehr bescheiden sein. Wenn Gott uns das mal zeigen würde, das ist so unser Glaube, wie viel Gold, wie viel Fremdstoffe mögen da wohl in diesem Klumpen zusammen sein. Und hier setzt das Bild an. Das Leiden ist wie ein Schmelzofen, in dem alles Halbe, Unechte und Fleischliche im Leben eines Christen weggebrannt wird. Das Feuer will uns nicht vernichten, sondern reinigen. Und darum sollen wir über die Feuerproben unseres Lebens nicht erstaunt sein, nicht an Gott oder unserem Christenstand zweifeln, vor den Feuerproben nicht fliehen und sie nicht wegbeten, sondern sie menschlich bejahen lernen und darin Gottes Handeln an uns, Gottes gutes Handeln an uns erkennen, der uns genau hierdurch in das Bild seines Sohnes verwandeln will. Und gerade an dieser Stelle von der Feuerprobe unseres Lebens spricht Petrus seine Briefempfänger hier in Vers 12 wie an? Wie nennt er sie? Geliebte. Geliebte, lasst euch durch das Feuer nicht befremden. Warum schreibt er jetzt in seinem Brief gerade an dieser Stelle, Geliebte? Das ist doch kein Zufall. Sondern das bringt Petrus genau an dieser Stelle. Weil wir doch gerade in den Leiden, in den Feuerproben unseres Lebens immer wieder an der Liebe Gottes zu uns zweifeln. Wenn du mich liebst, warum dann das? Wir empfinden uns als von Gott verlassen, ja von ihm gestraft. Und genau um diesem fast automatisch an dieser Stelle immer wieder entstehenden Gefühl eindeutig entgegenzutreten, sagt Petrus, Geliebte, lasst euch nicht von Satan einreden, dass in irgendeiner Weise das, was ihr da durchsteht, dass das eine Strafe Gottes ist, weil er euch nicht mehr liebt, weil er euch nicht mehr will und verdient hättet das ja sowieso lange. Geliebte, Feuerproben sind nie ein Ausdruck dafür, dass Gott uns weniger liebt, sondern eher gilt das Gegenteil, dass die Temperatur seiner Liebe noch viel stärker ist. Gerade im Leiden sollen wir wissen, dass wir in besonderer Weise von Gott geliebt sind und dass Gott uns im Leiden nicht fern, sondern im Gegenteil ganz besonders nah sein will. Und so fährt Petrus in Vers 13 fort, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Interessant. Hier bindet Petrus, wie so oft auch an anderen Stellen in der Bibel, Leiden und Herrlichkeit zusammen. Leiden und Herrlichkeit gehören nach der Bibel zusammen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. In dem Maße, in dem wir heute an den Leiden des Christus teilhaben, werden wir an dem Tag seiner Offenbarung auch teilhaben an seiner Herrlichkeit. Leiden und Herrlichkeit stehen in einem verborgenen inneren Wirkungszusammenhang. Wir lesen das bei Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal. So kann man nur von der Ewigkeit reden. Wenn man in der Zeit drin steckt, empfindet man das nicht so. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da kriegten Menschen Gewicht. Römer 8, Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Im Glauben angenommenes und durchlebtes Leiden bewirkt in uns ein überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, die um ein Vielfaches größer sein wird als unser gegenwärtiges Leiden. Unser gegenwärtiges Leiden steht also in einem direkten Entstehungszusammenhang mit unserer zukünftigen Herrlichkeit. So wie wir heute an den Leiden des Christus teilhaben, werden wir an dem Tag seiner Offenbarung auch teilhaben an seiner Herrlichkeit. Aber eins ist wichtig, das gilt für im Glauben durchlebtes und angenommenes Leiden. Ich habe gemerkt, dass das kein Automatismus ist. Nicht Leiden bewirkt das einfach so automatisch. Leiden kann im Menschen auch das ganze Gegenteil bewirken. Die Auflehnung gegen Gott. Da wird ein Herz ganz hart gegen Gott, ganz bitter. Und dann bewirkt das Leiden nicht die Herrlichkeit, sondern es bewirkt die Verhärtung des Herzens. Also Leiden ist kein magisches Wundermittel, was für sich allein das in uns bewirkt. Sondern es muss im Glauben angenommenes und durchlittenes Leiden sein. Nur dann, wenn wir unser Leiden immer wieder auch mit Gott zusammenbringen, von ihm her bejahen, ihn darüber ehren, dann entsteht diese Herrlichkeit, von der die Bibel hier spricht. Und weil das so groß ist, was hier geschieht, deshalb fordert Petrus uns auch zur Freude in den Leiden auf. Das ist sozusagen die Vorfreude. Die Vorfreude des Glaubens, die in den Leiden der Gegenwart bereits die Herrlichkeit der Zukunft entstehen sieht. So wie eine Frau in den Geburtswehen weiß, dass jede Wehe ein Schritt vorwärts auf dem Weg zum Entstehen und Offenbarwerden neuen Lebens ist. Ich habe noch keine Frau gefunden, die gesagt hat, oh Mann, also die Geburtswehen, die waren ja so klasse. Und wenn ich Gott immer gedankt habe, ein Mann zu sein, dann ist das der tiefste Grund gewesen. Die wollte ich nicht haben. Ja? Geburtswehen sind doch nichts, worüber wir uns freuen, sind doch nichts Schönes. Oh toll, ich habe Geburtswehen. Die sind doch nicht für sich genommen schön. Aber sie haben Sinn, eine Funktion. Und diese Geburtswehen bringen neues Leben. Und das macht die Geburtswehen so besonders. Das lässt sie in einem anderen Licht erscheinen. Damit will Gott uns nicht ärgern. Und sie sind nötig, dass neues Leben entsteht. Und so sind die Leiden der Gegenwart die Geburtswehen unserer zukünftigen Herrlichkeit. Die Schmerzen werden deshalb nicht geringer. Aber sie erhalten einen Sinn, durch den wir sie besser tragen können. Nun spricht Petrus in diesem Zusammenhang von den Leiden des Christus. Was ist mit diesen Leiden des Christus gemeint? Die Leiden des Christus meint alle Leiden, die uns treffen, weil wir Jesus nachfolgen. Das kann einmal, das ist das erstmal näherliegendste Verständnis, Ablehnung und Verfolgung von Menschen sein. Jawohl. Es gibt aber noch ganz andere Leiden des Christus, die wir gar nicht bewusst sofort so wahrnehmen, dass das Leiden des Christus sind. Das können nämlich auch Hiobsleiden jeglicher Art sein, mit dem unser Leben angegriffen wird aus der unsichtbaren Welt, weil wir zu Jesus gehören. Was der Hiob durchgemacht hat, waren Leiden des Christus, waren Leiden, die ihn nur deshalb getroffen haben, weil er diesem Gott sein Leben anvertraut hatte. Und das nimmt Satan jetzt unter Beschuss. Also fasst den Begriff Leiden des Christus nicht zu eng, als wären das nur die Leiden, die man eben in der Verfolgung, im Gefängnis, unter Folter oder Ähnliches erleidet. Sondern Leiden des Christus sind all die Leiden, die uns treffen, weil wir zu Jesus gehören. Und dazu gehören auch die Hiobsleiden, mit denen Satan uns angreift, weil wir zu Jesus gehören. Auch das sind Leiden des Christus. Es sind alle Leiden, die wir um unserer Gemeinschaft mit Jesu willen zu tragen haben. So wie Jesus in dieser Welt und an dieser Welt gelitten hat, so auch wir. Petrus schreibt das in Kapitel 2, Vers 21. Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, auf das ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Nachfolge Jesu heißt, seinen Fußstapfen nachfolgen. Er war der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er hatte keine Pracht, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. So beschreibt Jesaja in Kapitel 53 unseren Herrn. Und diese Beschreibung trifft, wenn wir zu diesem Herrn gehören, dann eben irgendwo auch auf unser Leben zu. Dieser Weg Jesu ist dann eben auch der Weg seiner Gemeinde, seines Leibes. Wir lesen in Johannes 13, Vers 16, da spricht unser Herr: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Johannes 15, Vers 20, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehört haben und gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Das bedeutet also, dass im Guten wie im scheinbar Schlechten, in der Annahme, in der Akzeptanz, wie in der Ablehnung bis hin zur Verfolgung, wir denselben Weg Jesus nachgehen, den er hier durch diese Welt gegangen ist. Das ist der Weg des Kreuzes. Doch schon zur Zeit des Apostels Paulus gab es eine Theologie, die mit dieser persönlichen Dimension des Kreuzes nichts mehr anfangen konnte. Schon damals wurde die Kreuzestheologie als wenig attraktiv und werbewirksam angesehen und durch eine diesseitsorientierte, weltoffene Theologie ersetzt. Paulus spricht das im Philipperbrief an, Kapitel 3, ab Vers 18. Und er spricht in die Gemeinde hinein und von der Gemeinde, von Einzelnen dort in der Gemeinde. Denn viele wandeln, nicht nur ein oder zwei, viele. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, mit Weinen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehren ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Hier werden gläubige Christen in der Gemeinde als Feinde des Kreuzes Christi bezeichnet. Und die Christen, von denen Paulus hier redet, die haben das Kreuz in seiner Heilsbedeutung bejaht, voll und ganz. Das war nicht ihr Problem, dass sie nicht geglaubt hätten, dass Jesus dort gestorben ist für unsere Sünden. Aber sie haben dieses Kreuz Jesu nicht mehr als ihr persönliches Kreuz gesehen und angenommen. Doch unser Herr hat das Kreuz nicht nur in das Zentrum seines Heils und seiner Erlösung gestellt, sondern er hat das Kreuz auch in das Zentrum unserer Nachfolge gestellt und es damit auch zu unserem ganz persönlichen Kreuz gemacht. Lukas 9, Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf, täglich, und folge mir nach. Also jede Einladung, jede Evangelisation, jede Theologie, die in Blümchen rosa Farben ein Leben mit Jesus malt und das nicht klar bezeugt, ist Verführung, auch im christlichen Raum. Lukas 14, Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Geht nicht, geht einfach nicht. Von daher ist dieses ganze Wohlstandsevangelium, Wohlfühlevangelium, dieses ganze softe Gedudel im christlichen Raum, wodurch wir die Menschen reinkriegen wollen, Verrat am Kreuz Jesu. Wir lesen direkt in der Passionsgeschichte, in Lukas 23, Vers 26, eine Begebenheit, die geradezu symbolisch hingestellt wird, um uns zu zeigen, wo wir denn in diesem ganzen Geschehen vorkommen. Da lesen wir, und als sie Jesus wegführten nach Golgatha, da ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, um es Jesus nachzutragen. Und damit wird dieser Simon von Kyrene zu dem Prototyp für die Nachfolger Jesu bis heute. Nachfolge Jesu steht heute im Zeichen des Kreuzes, nicht im Zeichen des Triumphes. Der Sieg von Golgatha ist heute noch ein verborgener Sieg. Für uns heute gilt, durch Kreuz zur Krone, durch Leiden zur Herrlichkeit. Und wir können das Kreuz in unserem Leben nicht einfach überspringen. Solange wir noch auf dieser Erde sind, leben wir im Zeichen des Kreuzes. Wie unser Herr, der uns diesen Weg vorangegangen ist. Und mit dieser Einstellung sollen wir uns wappnen für die kommenden Feuerproben. So schreibt es Petrus in Kapitel 4, Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn, mit derselben Einstellung. Und dann fährt Petrus in Vers 17 fort. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wieder kommt es zu diesem eigenartigen Befremden. Das kann doch nicht wahr sein. Was hat die Gemeinde als Haus Gottes noch mit dem Gericht zu tun? Hat nicht Jesus für uns das Gericht getragen? Sagt nicht Jesus in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ein Widerspruch. Das Missverständnis, dem wir hier unterliegen, ist darin begründet, dass wir alles Gerichtshandeln Gottes über einen Kamm scheren und keinen Blick mehr haben für die Vielfalt, die Differenziertheit des göttlichen Gerichtshandelns. Auch im Irdischen gibt es ja nicht nur das Strafgericht, wo es um Schuld und Strafe geht. Es gibt auch ein Familiengericht, ein Verkehrsgericht, ein Verwaltungsgericht, ein Arbeitsgericht und vieles mehr. Und bei jedem Gericht geht es um die Klärung ganz verschiedener Sachverhalte und Beziehungen. Und so kennt auch die Bibel ganz verschiedene Gerichte im Heilshandeln Gottes, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten, an ganz unterschiedlichen Personen und auf ganz unterschiedlicher Grundlage durchgeführt werden. Und wir dürfen das Gerichtshandeln Gottes nicht auf Strafe und Verdammung reduzieren. Im Gericht Gottes geht es zutiefst und zuletzt immer um Scheidung und Zurechtbringung. Gerichtshandeln Gottes geht es immer um Scheidung und um Zurechtbringung. Schon im Schöpfungsbericht hat Gott durch permanentes Scheiden aus dem Tohuwabohu eine herrliche Erde gemacht. Er schied das Licht von der Finsternis, die Grundvoraussetzung, die Scheidung von Licht und Finsternis, bis in unser Leben hinein. Scheidung, 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 immer wieder. Licht, Finsternis, das Trockene, das Wasser, oben, unten. Überall scheidet Gott, damit das Neue entstehen kann. Und heute fängt Gott damit an, zuerst in seinem eigenen Haus aufzuräumen. Das ist doch naheliegend, oder? Bevor man woanders hingeht und da aufräumt, sollte man doch erstmal in seinem eigenen Haus aufgeräumt haben. Und auch Paulus, wie auch hier Petrus, sagt, die Gemeinde ist das Haus Gottes, sein Privathaus. Hier wohnt Gott. Und bevor Gott jetzt in seiner ganzen Schöpfung aufräumt, räumt er in seinem eigenen Haus auf. Und wenn Gott durch seine Gemeinde Engel und Menschen richten und zurechtbringen will, dann muss zuerst seine Gemeinde gerichtet und zurechtgebracht sein. Gott fängt in seiner Gemeinde an, wenn es darum geht, Licht von Finsternis, Fleisch von Geist und Ewiges von Vergänglichem zu trennen. Und darum geht es Gott heute in unserem Leben. Und dabei vollzieht sich das Gericht an der Gemeinde in zwei Stufen. Heute entweder im Selbstgericht oder im Züchtigungsgericht. Und nach der Entrückung der Gemeinde vor dem Bäma, vor dem Richterstuhl des Christus. Wir lesen das in 1. Korinther 11, Vers 31. Da schreibt Paulus, wenn wir uns selbst beurteilen, richten würden, dann würden wir nicht gerichtet. Was wir selbst klären, braucht nicht von außen geklärt zu werden. Wenn wir aber gerichtet werden, weil wir es selber noch nicht geklärt haben, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Wir haben heute als Gläubige die große Möglichkeit des Selbstgerichtes, wo der Heilige Geist seinen Finger auf eine Sache in unserem Leben legt, dürfen wir diese ins Licht stellen, als Sünde bekennen, uns reinigen lassen und davon auch lossagen. Das ist das, was der Heilige Geist eigentlich permanent in unserem Leben machen will. Und dabei macht er nicht alles auf einmal, würden wir gar nicht aushalten. Eine Sache, da legt er seinen Finger drauf. Du, das ist jetzt dran. Das muss jetzt geklärt werden. Da lass dich reinigen, heiligen. Das schmeiß raus aus deinem Leben. Gehört nicht mehr rein. Stück für Stück. Und so kann die Scheidung von Licht und Finsternis in unserem Leben im Selbstgericht vollzogen werden. Wir freiwillig an uns selbst im Licht Gottes. Und wo wir hierauf nicht eingehen, ja, da kann Gott auch etwas deutlicher werden und uns durch Erziehungsleiden dahin führen, dass wir die von Gott gewollte Scheidung von Licht und Finsternis an einem konkreten Punkt in unserem Leben geschehen lassen. So schreibt es Petrus auch im 4. Kapitel, der an dieser Stelle sagt, in Vers 1, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben. Also Leiden hat auch diese Funktion als Erziehungsleiden, unser Leben zu konzentrieren, uns zu lösen von all dem Ballast, den wir noch mit uns rumschleppen. Und wenn wir weder im Selbstgericht noch im Erziehungsleiden Gottes darauf eingehen, dann bleibt noch das Gericht vor dem Bema Christi nach der Entrückung der Gemeinde, wenn unser Herr seine Gemeinde zu sich holt. Und auch bei diesem Gericht handelt es sich nicht um Strafgericht, nicht um Strafe, Schuld, Verdammung, sondern bei diesem Gericht vor dem Bema, vor dem Richterstuhl Christi, handelt es sich um ein internes Familiengericht. Die Welt ist nicht dabei. Es geht doch nicht um Strafe oder Verdammnis, nicht um die schon die längst geklärten Sünden unseres Lebens, sondern es geht um die Vollendung der Gemeinde, um ihre vollständige Zurechtbringung, um die Klärung all der Dinge, die zu unseren Lebzeiten auf dieser Erde eben noch nicht geklärt wurden. Die müssen geklärt werden, bevor Christus mit seinem Leib hinausziehen kann zum Heil an seiner Schöpfung. Und auch dieses Handeln Gottes vor dem Bema Christi wird im Bild des Feuers beschrieben. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelebt ist, welcher ist Jesus Christus. Das Fundament, da entscheidet sich, errettet sein, verloren sein, Heil. An diesem Grund, Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine oder Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag, an dem Christus seine Gemeinde zu uns holt und dieses Gericht vor dem Bema Christi stattfinden wird, denn der Tag wird es klar machen, weil es in Feuer, da haben wir es wieder, weil es in Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer. Das ist dann die letzte Feuerprobe unseres Lebens. Und hier schließt sich der Kreis für die Gemeinde. Was Gott im Feuer der Leiden auf dieser Erde begonnen hat, wird er dann vor dem Bema Christi vollenden. Die Zurechtbringung und Verherrlichung der Gemeinde. Und was er heute nicht in unserem Leben klären kann, das muss da geklärt werden. Aber was hier geklärt ist, braucht da nicht mehr geklärt zu werden. Und auf diesem Hintergrund dürfen wir lernen, auch die Erziehungsleiden in unserem Leben als Gnade Gottes zu begreifen. Und wenn es schon in unserem Leben Gott so viel Arbeit macht, uns zurechtzubringen, und wenn es schon in unserem Leben mit so viel Leid und Schmerz verbunden ist, wie viel heftiger wird das Gericht Gottes erst bei denen ausfallen, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Und Petrus schließt diesen Gedankengang in Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Mich so fasziniert. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden. Wir leiden also nicht aufgrund eines grausamen Schicksals, nicht als Strafe für unsere Sünden. Wir leiden noch nicht einmal aufgrund der Bosheit von Menschen. Wir leiden nach dem Willen Gottes. Und dieser Wille Gottes ist immer aus seiner Liebe geboren und auf unser Heil gerichtet. Immer immer ausnahmslos. Deshalb vertrauen wir ihm unser Leben an. Bejahen wir unser persönliches Kreuz und lassen wir uns heute im Selbstgericht Stück um Stück von ihm zurechtbringen. Sehen wir das Tohuwabohu unseres Lebens vor dem Hintergrund der Schöpfungsgeschichte. Mit jeder Scheidung in unserem Leben führt Gott unser Leben ein Stück weiter in seine Neuschöpfung hinein. Die Leiden der Jetztzeit sind die Geburtswehen der neuen Schöpfung. Und Gott meint es gut mit uns, auch da, wo er unser Leben ins Feuer stellt. Und lassen wir uns durch die Feuerproben unseres Lebens, also nicht von Gott entfremden, gehen wir nicht auf Distanz, sondern befehlen wir unsere Seelen, ja, unsere Seelen als Sitz unserer ganzen Gefühle, Emotionen, befehlen wir unsere Seelen mit all ihren Schmerzen und Ängsten und Zweifeln ihm an. Indem wir uns nicht auf uns selbst zurückziehen, uns einbunkern, sondern weiter Gutes tun und verherrlichen wir so seinen Namen. Da schenke uns Gott, jedem Einzelnen von uns, in den Feuerproben, die wir alle durchzustehen haben. Der Herr sei mit uns allen. Amen. Wir wollen beten. Herr, was sollen wir sagen? Wir wollen sie trotzdem nicht, diese Leiden, diese Feuerproben. Und wir wären herzlich dankbar, wenn du das mit uns schaffen würdest, ohne dass wir durch solche Feuerproben hindurch müssen. Und Herr, wir haben es viel lieber, wenn wir erleben, wie du uns da rausreißt und wie du eingreifst und heilst und rettest und abkürzt und beendest. Herr, du weißt, so sind wir. Wir sind keine Helden. Und wir freuen uns nicht an den Dingen, sondern wir wollen eigentlich nur möglichst ungestört und ruhig ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Und dabei dann trotzdem eigentlich so verwandelt werden, wie du uns haben willst. Und Herr, das geht eben nicht. Und darum neigen wir uns vor dir. Du bist unser Herr. Du bist der Herr unseres Lebens. Du bist der Herr unseres Körpers, unserer Seele, unseres Geistes, der Herr unseres Gestern, unseres Heute und unseres Morgen. Du bist der Herr unserer Ängste, unserer Zweifel, unserer Wünsche und Sehnsüchte. Und deshalb wollen wir dir jetzt einfach unser Leben ganz neu übergeben, in deine Hand geben. Herr, durch alles hindurch, halt uns fest, bewahre uns und schenk, dass am Ende etwas rauskommt zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit. Amen.